Ich grüße euch alle ganz herzlich in dem wunderbaren Namen Jesu. Ich freue mich, wieder mal hier zu sein in der Gnadenkirche. Und ich habe heute ein doch sehr aktuelles Thema. In unserer heutigen Zeit ist es sicher sehr schwergewichtig, schon durch die Ereignisse, die wir so vor uns sehen, den Krieg im Iran oder den Konflikt in Israel, aber auch diese unruhigen wirtschaftlichen Zeiten. Und überall taucht dann oft so die Frage auf, was wird, wie soll das weitergehen? Und man sieht auch viele reißerische Parolen in den sozialen Netzwerken oder auf YouTube und durchaus und leider auch im christlichen Bereich, wo viele Spekulationen sind um die Endzeit oder auch um das Kommen Jesu. Und ich denke, genau in unserer heutigen Zeit ist es schon wichtig, was der Petrus in seinem zweiten Brief schreibt: Achtet auf das prophetische Wort. Ich lese dazu aus 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 16 bis 20, aus der Neue Zürcher Bibelübersetzung. Da schreibt der Petrus: Nicht weil wir klug ausgedachten Mythen gefolgt sind, haben wir euch die Macht und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, sondern weil wir Augenzeuge seines majestätischen Wesens geworden sind. Denn empfangen hat er von Gott, dem Vater, Ehre und Anerkennung, als eine Stimme von der erhabenen Herrlichkeit her klang, die zu ihm sprach: Das ist mein Sohn, mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Als diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm zusammen auf dem heiligen Berg waren. Eine umso festere Grundlage haben wir darum in dem prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. So viel der Text. Zunächst wäre es gut, wir würden einfach nochmal uns bewusst machen, was denn eigentlich biblische Prophetie ist, was biblische Prophetie bedeutet, wie sie einzuordnen ist, welches Gewicht sie hat, wie sie zu bewerten ist. Was ist biblische Prophetie? Um das richtig zu verstehen, müssen wir uns zuerst einmal mit dem Begriff der Zeit befassen. Wir alle gehen tagtäglich mit dem Begriff der Zeit um. Wir ordnen den Tag in Morgen, in Mittag, Abend und in die Nacht. Wir ordnen die Tage zu einer Woche. Wir haben den Wochenrhythmus, wir haben den Monatsrhythmus und wir haben den Jahresrhythmus. So weiß jeder von uns, wie viele Jahre er schon hier auf der Erde weilt. Und wir können uns ein Leben ohne Zeit nicht wirklich vorstellen. Wenn wir das mal versuchen zu sagen, wie wäre denn, es gäbe keine Zeit. Es würde die Zeit überhaupt nicht geben. Wenn wir unser Leben reflektieren ohne den Begriff der Zeit, so werden wir feststellen, es ist nicht möglich. Wir können weder leben ohne diesen Zeit, noch können wir uns orientieren ohne diesen Zeitbegriff. Die Zeit ist eine Begrenzung, die unserem Leben gegeben ist. Sie ist wie ein Rahmen, die unser Leben umspannt und wir können nicht aus diesem Rahmen heraus denken. Wir denken von der Geburt und wir denken halt bis zu dem Tod. Wir haben eine vage Vorstellung, wie es danach ist, aber in diesem Zeitrahmen bewegt sich unser ganzes Leben. Doch nicht nur unser Leben bewegt sich so, sondern das Leben der gesamten Menschheit ist in diesen Zeitrahmen eingefasst. Und Gott hat diesen Zeitrahmen dem Menschen vorgegeben. Es war nicht immer so, wir lesen in Genesis, wo es dann mal heißt, ja, ich will dem Menschen eine Zeit geben, 120 Jahre, er soll nicht länger leben. Gott hat uns diesen Zeit gegeben wie einen Rahmen und hat uns in diesen Rahmen hineingesetzt. Und in diesem Rahmen können wir denken, wir können in diesem Rahmen leben, aber wir können nicht ohne diesen Rahmen sein. Doch Gott hat diesen Rahmen nicht, sondern er hat diesen Rahmen dem Menschen gegeben und hat den Menschen in diesen Zeitrahmen hineingesetzt, als Begrenzung. Und Gott sieht alles von außen, was in diesem Zeitrahmen geschieht. Die ganze Menschheitsgeschichte vom Beginn an bis zum Ende. Als Ganzes, als Komplettes. Er unterliegt dieser Begrenzung nicht. Wir können uns nicht vorstellen, aber Gott hat eben diese Begrenzung nicht, sondern er hat diese Begrenzung gegeben. Und Prophetie ist nun eine Schau in diese Zeit hinein. Das heißt, Gott sieht alles von Anfang bis Schluss und er zeigt uns bestimmte Momente aus dieser Zeit, die er kennt von Anfang bis Ende. Und das ist das, was wir Prophetie nennen. Wenn wir an Prophetie denken, dann denken wir in erster Linie an die Zukunftsprophetie. Aber es gibt auch eine Prophetie auf die Vergangenheit drin. Prophetie ist eigentlich, wenn man ein deutsches Wort dafür finden will, ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, es ist eine Schau. Und so haben wir zum Beispiel eine rückschauende Prophetie auf die Schöpfung hin. Damals war ja kein Mensch dabei, denn der Mensch wurde ja erst geschaffen, nachdem die Erde war, und trotzdem berichtet die Bibel, wie diese Schöpfung abgelaufen ist. Das heißt, wir haben diese rückblickende Prophetie hin zur Schöpfung. Und dann gibt es eben auch die vorausschauende Prophetie, die in die Zukunft geht. Da ist so ein klassisches Bild, dass man sagt, man kann das mit einem Blick über Bergkuppen hinweg vergleichen. Das heißt, wir sehen immer nur die Gipfel, aber nicht die Täler dazwischen. Wir sehen auch nicht die Entfernung dazwischen, sondern immer nur die Höhepunkte. Nun, unser menschliches Denken ist eben so orientiert, dass es eben unbedingt wissen will, ja, wie ist denn nun der Ablauf? Wir orientieren uns immer an unserem Zeitbegriff. Doch das Neue Testament hat zwei Zeitbegriffe. Der eine Zeitbegriff beschreibt die Zeit, wie wir sie kennen, von der Urzeit her, vom Ablauf her, an den Chronos oder Chronologie. Und der zweite Zeitbegriff beschreibt einen bestimmten Punkt. Da steht das griechische Wort Kairos. Das heißt, dieser Zeitbegriff ist derjenige, der in der Regel in der Prophetie verwendet wird. Das heißt, wenn wir dort eine prophetische Aussage haben, dann wird meistens so ein Punkt gezeigt, da heißt es manchmal, als die Zeit Gottes erfüllt wurde. Das heißt, es sind bestimmte Dinge, die zusammengekommen sind, damit dieses Ereignis stattfinden kann. Und nun ist es nicht unsere Aufgabe, darüber zu spekulieren, sondern eben das, was uns dort gezeigt wird, anzuschauen und zu verstehen, für was das überhaupt gemeint ist. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, der sehr wichtig ist. Das ist die Prophetie, die sich nun heute, hier und im Jetzt, wo da stattfindet, die hier praktisch sich erfüllt. Ich sagte mal ein Beispiel. Im ersten Johannesevangelium, da fängt es an, ziemlich weit vorne vom Johannes dem Täufer. Es heißt, er hat am Jordan getauft, die Menschen kamen zu ihm und sie ließen sich taufen, sie taten Buße, es war ein Riesenmenschenauflauf und dann wird beschrieben, dass Jesus am Jordan entlang ging, aber unbemerkt. Niemand hat ihn wahrgenommen. Der Messias ist da, der Verheißene aus dem Alten Testament, wo alle drauf gewartet haben, aber niemand hat ihn erkannt. Nur Johannes, von dem Jesus sagt, er wäre der größte aller Propheten. Er sagte, siehe das Lamm Gottes. Er hat diese Zeit erkannt in diesem Moment und alle drumherum haben ihn nicht erkannt. Das heißt, die Prophetie findet statt, aber es ist niemand da, der sie wahrnimmt. Jesus schreibt an einer anderen Stelle, dass er über Jerusalem war und geweint hat. Und dann beklagt er, ach, dass ihr doch die Zeit erkennen würdet, in die ihr gekommen seid. Weil ihr sie aber nicht erkannt habt, es wird hier alles zerstört werden. Das heißt, wenn wir die Zeit nicht erkennen, kann es auch für uns tragische Folgen haben. Es ist schon wichtig, die Zeit zu erkennen. Wenn wir eine Schau haben auf irgendeinen Punkt, dann sollten wir uns damit beschäftigen und wir sollten es erkennen. Soweit einfach mal so eine ganz kurze allgemeinische Betrachtung von dem Begriff der Prophetie. Doch nun weist ja Petrus in seinem Brief auf ein Ereignis hin, das ihm sehr wichtig ist, wo er sagt, wo er die Stimme gehört hat auf dem heiligen Berg. Das ist das, was vielen bekannt ist unter dem Berg der Verklärung. Wir finden diese Geschichte in allen drei synoptischen Evangelien, also in Matthäus, Markus und in Lukas. Bei allen wird ein klein wenig unterschiedlich oder unterschiedliche Dinge beleuchtet. Ich habe nun die Matthäus-Variante ausgewählt und lese Kapitel 17, die Verse 1 bis 13 in der Übersetzung Hoffnung für alle. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Dann erschienen plötzlich Mose und Elia und redeten mit ihm. Im Lukas-Evangelium wird erzählt, dass sie dort darüber gesprochen hat, was in Jerusalem passieren würde, also über die Kreuzigung. Petrus rief: Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Auf ihn sollt ihr hören. Also die Stelle, die Petrus in seinem Brief zitiert. Bei diesen Worten erschraken die Jünger zutiefst und warfen sich zu Boden. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte: Steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Und als sie den Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Sagt niemand von dem Gesicht, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Jesus aber antwortete und sprach ihnen: Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen vor ihnen leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete. Interessant ist zunächst, welche Jünger mit ihm auf den Berg gingen. Da war Petrus, der der Fels der Gemeinde werden sollte. Da war Jakobus, der später der Leiter der Gemeinde in Jerusalem sein würde. Und da war Johannes, der die Offenbarung empfing. Es waren die drei, die ihm am nächsten standen und bei verschiedenen Gelegenheiten ihn immer wieder begleitet haben. Das können wir durchaus als Bild für uns selbst auch nehmen. Dort, wo wir Jesus nahe sind, wo wir eng mit ihm verbunden sind, dort werden wir viel Klarheit, viel Offenbarung haben. Dort wird uns das Wort geöffnet und wir werden mehr wissen, einfach durch die Nähe zu ihm. Doch nun zu der eigentlichen Schau, zu der eigentlichen Prophetie auf dem Berg. Da war zu einem Mose. Mose war ja der Vertreter des Gesetzes. Es hieß immer nach Mose, wenn es um die Gesetze ging. Dann war Elia als Vertreter von den Propheten. So sahen wir hier die beiden Personen aus dem Alten Testament, die das komplette Alte Testament verkörpern, die Jesus dort begegnet waren. Das Gesetz und die Propheten in den Personen von Mose und von Elia, dem Prophet des Feuers. Ich möchte einfach 4 markante Dinge da aus dieser Schau ganz kurz drauf eingehen. Zum einen ist es so, dass in dieser Prophetie das Alte und das Neue Testament zusammenkommen. Sie verbinden sich. Sie sind eins. Das Alte Testament fließt sozusagen in Jesus über oder geht in Jesus über. Die Verheißungen münden in ihn ein. Dort ist der Zielpunkt des Alten Testaments und dort ist auch die Bestätigung des Alten Testaments für Jesus. Die Jünger damals hatten nur das Alte Testament und nun durch die Vertreter des Alten Testaments sahen sie die Bestätigung Jesu, dass er derjenige ist, in dem sich das Alte Testament erfüllt. So ist der Mose der Vertreter des Gesetzes, der Elia der Vertreter der Prophetie und Jesus ist derjenige, in dem das Ganze die Erfüllung findet. Das heißt, hier wird diese Verbindung deutlich und klar dargestellt wie sonst nirgendwo. Dass es an einem einzigen Punkt, in einer einzigen Schau, in einer einzigen Prophetie miteinander verbunden wird. Und dann das Zweite. Dieses Alte muss dem Neuen weichen. Elia und Mose verschwinden und es ist nur noch Jesus da. Das Alte ist vorbei und wird durch das Neue abgelöst. Es macht dem Neuen Platz. Und das Dritte, was der Petrus ganz stark hervorhebt, dass Gott Jesus als seinen Sohn bestätigt. Er zitiert in seinem Brief, was er gehört hat, dies ist mein geliebter Sohn. Das heißt, Jesus ist durch Gott autorisiert an dieser Stelle. Deshalb ist für Petrus diese Verheißung so bedeutsam und so wichtig. Und dann das vierte, Jesus ist allein. Er ist allein derjenige, der dann noch da ist. Alles andere verschwindet und nun steht Jesus allein im Mittelpunkt. Und dann heißt es, auf ihn sollt ihr hören. Man könnte auch sagen, auf ihn sollt ihr nun hören. Im Hebräerbrief lesen wir dazu auch, nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. Das heißt, die letzten Tage, das ist da, wo Jesus im Mittelpunkt steht, wo die Verheißung sich erfüllt ist und wo unser Fokus auf Jesus ausgerichtet ist. Das ist diese Mission Jesu, dass er der Zielpunkt und der Mittelpunkt ist, dass es deutlich wird und dass wir dort diese Orientierung haben. Die Jünger haben es offensichtlich nicht wirklich verstanden. Sie fragten, muss nicht erst der Elia kommen, so wie es im Alten Testament verheißen ist. Das heißt, wenn nun im Alten Testament steht, bevor der Messias kommt, kommt Elia, wie ist es zu verstehen? Und dann sagt Jesus, nein, Elia war schon da. Er war schon da und es heißt, sie haben dann verstanden, dass er Johannes den Täufer meinte. Auch hier sehen wir eine erfüllte Prophetie, die nicht verstanden wurde. Das heißt, es war nicht gemeint, dass der Elia in Person sozusagen wieder auferweckt wird, sondern dass einer kommen wird im Geist und in der Kraft des Elia. Sie hätten es eigentlich erkennen müssen, denn wenn wir das Alte Testament lesen, sehen wir die Kleidung und die Art und die Verkündigung vom Elia und vom Johannes war identisch. Wir sollten immer wieder überlegen, wie wichtig Prophetie ist, wie bedeutsam Prophetie ist. Petrus sagt in seinem Text, diese Prophetie, diese Schau ist der Beweis für die Wiederkunft Jesu. Ich lese es nochmal kurz. Nicht, weil wir klug ausgedachten Mythen gefolgt sind, haben wir euch die Macht und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, sondern weil wir Augenzeugen seines majestätischen Wesens geworden sind. Denn empfangen hat er von Gott dem Vater Ehre und Anerkennung als eine Stimme von der erhabenen Herrlichkeit her klang und zu ihm sprach, dies ist mein Sohn, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier war der Petrus dabei, direkt eine Prophetie mitzuerleben, direkt eine Schau mitzuerleben. Und das hat ihn geprägt und das hat ihm Festigkeit gegeben, bis hin, als er später diesen Brief geschrieben hat, nachdem er erlebt hat, wie er an Pfingsten, wie der Heilige Geist kam, nachdem er selber einen Gelähmten geheilt hat, nachdem alle, hat er trotzdem auf diese Prophetie sich bezogen und diese Prophetie hat ihn befestigt und hat ihm Halt gegeben und über diese Prophetie hat er geschrieben. Die Prophetie hat also ist ein sehr fester Punkt, ein fester Halt, den wir haben und nichts Nebulöses. Wenn wir irgendwo so nebulöse Dinge hören über Prophetie, dann kann man davon ausgehen, dass es Schmarrn ist. Sondern Prophetie ist was absolut Festes. Gott sieht diesen Punkt und er spricht über diesen Punkt und dieser Punkt ist für uns wichtig und zwar genau das, was er sagt und nicht irgendwas, was wir uns drumherum ausdenken. Jesus betont ebenfalls sehr stark die Prophetie. Ich nenne auch hier zwei Beispiele. Als Jesus auferstanden war, heißt es im Lukas-Evangelium, er ging mit zwei Jüngern spazieren, also von Jerusalem, hat er die nach Hause begleitet. Und sie erkannten ihn nicht. Und irgendwann während des Essens gab sich Jesus ihnen zu erkennen. Die Geschichte ist meistens bekannt unter den Emmaus-Jüngern. Unser menschliches Denken würde sagen, schaut her, ich bin auferstanden, ihr habt den lebendigen Beweis vor euch. So ist unser menschliches Denken. Was können wir noch mehr als anfassen? Jetzt haben wir es direkt vor uns, aber was macht Jesus? Er erklärt ihnen die ganzen Schriften und die Aussagen und Prophetien, die auf ihn hin gemacht wurden. So große Bedeutung misst Jesus der Prophetie bei, mehr als dem lebendigen Beweis. An einer anderen Stelle genauso in der Geschichte finden wir das vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Der reiche Mann kommt an den Ort der Pein und der Lazarus in den Schoß Abraham heißt. Und dann sagt der reiche Mann, bitte schick doch den Lazarus zurück, dass er meine Brüder warne, dass sie nicht auch hierher kommen. Und was sagt Jesus? Er sagt, wenn sie auf die Schrift und auf die Propheten nicht hören, dann werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten aufersteht. Das heißt, Jesus misst der Schrift und der Prophetie mehr bei als die Auferweckung von dem Toten oder von dem Zeugnis von dem Toten. So viel auch von diesem merkwürdigen Zeugnis, die man teilweise findet. Nein, Jesus sagt, lest die Schrift. Wenn ihr da nicht glaubt, dann habt ihr verloren. Denn die Schrift und die Prophetie der Schrift ist das, was uns in solchen Zeiten begleiten sollte. Warum soll ich persönlich, was bedeutet für mich persönlich Prophetie? Auch hier möchte ich vier Punkte nennen. Das eine ist es eine Orientierung für unser Christsein. Als Jesus wusste, dass sein Ende kommen würde, ist er mit seinen Jüngern zusammengesessen, das steht im Johannesevangelium, in den Abschiedsreden Jesus, und dann verheißt er den Heiligen Geist. Er sagt, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich werde euch nicht allein lassen, sondern ich werde euch den Geist senden. Er wird euch lehren und er wird euch in alle Wahrheit führen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt, so wird euch das richtige Wort geben. Gut für einen Prediger. Woher wissen wir das? Diese ganze Sache, wie unser Christsein aussehen sollte, durch die Prophetie Jesu. Er sagt, es wird nicht an euch liegen, ihr werdet da nicht allein nur aus eurer Erinnerung leben müssen, ihr werdet nicht nur da euch verlassen müssen, das, was ihr gelernt habt, nein, ich werde euch jemanden schicken, er wird bei euch sein, er wird euch begleiten, er wird euch stärken, er wird euch lehren, er wird euch führen. Das heißt, hier kann ich mich auch auf die Prophetie verlassen. Wenn Jesus das seinen Jüngern verheißen hat, dass der Geist Gottes bei ihnen sein wird, so kann sich jeder Einzelne von uns auch darauf verlassen, auf diese prophetische Aussage. Das zweite ist die Befestigung des Glaubens durch erfüllte Prophetie. Da ist das Leben Jesu ein gutes Beispiel dafür. Seine Geburt wurde prophezeit, seine Kreuzigung wurde prophezeit, er selbst hat es auch oft vorhergesagt. Seine Auferstehung wird prophezeit und seine Himmelfahrt wird prophezeit. Wir sehen dort einfach, dass Prophetie eintrifft. Es gibt wahnsinnig viele Prophetien in der Bibel und wenn wir sehen, wie sie eintrifft, ist es wichtig für unseren Glauben, dass wir sagen, nein, wie der Petrus schreibt, wir müssen uns nicht auf irgendwelche Reden verlassen, sondern die Prophetie ist etwas, wo ich fest drauf stehen kann. Das Dritte ist natürlich die Vorbereitung auf das Kommende. Da wird beschrieben, der Zustand, wie er in den letzten Tagen sein wird. Sagt Jesus, es wird Zeit wie zu den Zeiten Noahs. Oder zu den Zeiten von Sodom und Gomorra. Also moralische Verwerfungen, Werte, die ins Schwimmen geraten, all das wird dort beschrieben. Oder das Kommende wäre zum Beispiel die Entrückung. Und natürlich auch die Wiederkunft Jesu. Das heißt, dadurch, dass wir die Erfüllung der Prophetie sehen aus der Vergangenheit, können wir auch wissen, dass auch die Prophetie auf die Zukunft hin zuverlässig und sicher ist. Und das vierte ist das Schriftverständnis und die Zuordnung der Dinge. Auch das ist sehr wichtig für die Prophetie. Da ist dieses Beispiel, diese Vision vom Berg, schon ein gutes Beispiel dafür. Aber es sind auch andere Dinge, zum Beispiel die Prophetie auf den Abraham hin. Da sagt, in dir werden gesegnet alle Völker der Erde. Das konnte sich der Abraham damals überhaupt noch nicht vorstellen. Danach war der Fokus ausschließlich auf Israel, dem Gottesvolk. Und erst später, nachdem der Geist Gottes ausgegossen wurde, ging die Botschaft zu den Heiden, zu uns über. Und so erfüllte sich die Verheißung vom Abraham, dass alle Völker der Erde gesegnet werden sollen durch den gläubigen Abraham auf uns, dass wir als Kinder des Glaubens ebenfalls gesegnet werden und Abrahams Nachkommen sind im geistlichen Sinn. So wird das Schriftverständnis auch durch Prophetie gefördert und aufgeschlossen. Eine andere Prophetie ganz am Anfang, wo Gott sagt, der Same des Weibes wird der Schlange den Kopf zertreten. Auch das finden wir erst jetzt wieder, nachdem Jesus gekreuzigt wurde. Jesus reflektiert nochmal darauf und sagt, ich sah Satan fallen wie ein Blitz vom Himmel. Also wir sehen hier, wie diese Prophetien zusammenkommen und wie unser Schriftverständnis durch Prophetie geöffnet wird. So kann ich nur ermutigen, nicht immer nur auf Gefühle zu hören, nicht nur auf den Verstand zu hören, sondern wirklich Prophetie ernst zu nehmen, Prophetie zu lesen und wirklich auch anzunehmen und zu wissen, das ist nicht eine Gabe von einzelnen speziellen Leuten, Prophetie zu verstehen, sondern es ist jedem verheißen, dass ihm das Wort geöffnet wird, auch das prophetische Wort, und dass wir darauf stehen dürfen. So möchte ich zum Schluss noch kurz beten. Danke, dass du uns Prophetie gegeben hast. Danke, dass du uns darin den Blick gewährst, in die Gegenwart, in die Zukunft und in die Vergangenheit, dass wir dort einen festen Anker haben. So möchte ich nun von Herzen bitten, dass du durch deinen Geist jedem Einzelnen auch prophetisches Wort öffnest, dass du ihm Hunger schenkst nach deinem Wort und dass du ihm den Glauben schenkst, dass jeder Einzelne vom Geist Gottes geleitet und geführt wird, so wie es verheißen ist. Dein Wort wurde oft missverstanden über die Jahre hinweg. Es wurde fehlgedeutet, es wurde interpretiert. Bewahre uns davor und lass uns einfach dein Wort so nehmen, wie es dasteht. Und lass es uns öffnen durch deinen Heiligen Geist. Amen.